Werbung.
Sie möchten Ihre Stromkosten senken und gleichzeitig grüner werden? Dann hören Sie gut zu. Mit einer eigenen Photovoltaikanlage können Sie genau das erreichen. Bei 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen haben wir uns seit 2001 auf die professionelle Installation von Solaranlagen spezialisiert. Unsere Experten sind seit über 2 Jahrzehnten in der Branche tätig und wissen, wie man ihren eigenen grünen Strom produziert. Je mehr Strom Sie selbst erzeugen, desto weniger müssen Sie von teuren Anbietern beziehen. Das bedeutet nicht nur, dass Sie Geld sparen, sondern auch, dass Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Energiekosten zu senken und die Umwelt zu unterstützen. Kontaktieren Sie noch heute 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen für eine kostenlose Beratung. Besuchen Sie unsere Website unter www.quad.eu. Ich buchstabiere www.quad.eu oder rufen Sie uns direkt unter der Nummer 0591 7100 140 an. Machen Sie den ersten Schritt zur eigenen Photovoltaikanlage. Gemeinsam gestalten wir eine nachhaltige Zukunft. 1,5 Grad bei Quad Energy aus Lingen. Ihre Energie, Ihre Zukunft.
Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit machen eine Reise in Transrapid zu einem einmaligen Erlebnis.
Die Emsländer haben den Transrapid geliebt, weil er für sie ein Symbol war, wir können was.
Der weltrevolutionärstes Verkehrsmittel.
Welche Eingriffe da in die Landschaft stattgefunden haben, die mit einem Transrapid hätten nie stattfinden müssen.
Transrapid. Vom Wunderwerk zur Tragödie.
Am 22. September 2006 gibt es im Emsland einen gewaltigen Knall. Er stammt von einem Fahrzeug, zu dessen größten Versprechen zählt, dass es sich nahezu geräuschlos durch die Landschaft bewegt. Ein weiteres Versprechen ist die hohe Sicherheit. Ein Unglück mit diesem Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst gilt als quasi ausgeschlossen. Beide Versprechen platzen aus dem Nichts. Am Morgen des 22. September 2006 prallt der Transrapid mit 162 km/h auf ein Wartungsfahrzeug. Dieses war versehentlich nicht von der Strecke rangiert worden. Der Magnetzug bohrt sich unter das tonnenschwere Hindernis. 23 Menschen überleben die Katastrophe nicht. Eigentlich sollte es nur eine Test- und Demonstrationsfahrt sein, so wie hunderte zuvor. Das Unglück läutet das Ende eines milliardenschweren Projekts ein, das lange als große Hoffnung für eine Mobilitätswende galt, aber nie wirklich in Fahrt kam. Und doch ist die inzwischen fast 90 Jahre andauernde Geschichte noch nicht zu Ende, auch wenn der schreckliche Unfall nahezu alles veränderte. Denn die Teststrecke steht weiterhin zwischen Papenburg und Meppen und einige Enthusiasten wollen den Traum vom Transrapid bis heute nicht aufgeben. Mein Name ist Gerd Schade. Ich bin Redakteur für die NOZ im Emsland und in den vergangenen Jahren habe ich immer wieder über den Transrapid und die Folgen des Unglücks berichtet. In diesem Podcast möchte ich euch die Geschichte des Transrapid näher bringen, von dem Wunderwerk, das zur Tragödie wurde und bis heute in den Köpfen vieler Menschen weiterlebt. Dabei helfen werden mir Persönlichkeiten, die den Weg des Transrapid im Emsland begleitet haben. Von der Entstehung über die Katastrophe bis zu seinem Ende. Vom Emsland bis nach Shanghai. Der erste ist Hermann Bröhring. Mit ihm möchte ich in dieser Folge herausfinden, was alles vor der schrecklichen Tragödie geschehen ist und warum und wie der Transrapid überhaupt ins Emsland kam. Wer Hermann Bröhring ist und warum er so viel über den Transrapid weiß, das erzählt er euch am besten selbst.
Ja, ich bin ein echter Emsländer Junge, bin in Rehde geboren, habe in Meppen Abitur gemacht und habe später in Lingen gearbeitet, war über 20 Jahre an verantwortlicher Stelle im Landkreis Emsland tätig als Oberkreisdirektor und auch als Landrat. Und ich muss sagen, ich habe richtig Glück gehabt, dass ich dieses in meinem Leben so verwirklichen durfte.
Und wie Hermann Bröhring ist auch der Transrapid ein echter Emsländer Junge. Zumindest fast. Erfunden wird die Technologie in unmittelbarer Nachbarschaft im Landkreis Osnabrück durch den Ingenieur Hermann Kemper. Herrn Kemper können wir zu dem Thema leider nicht mehr befragen, aber sein Urenkel Dr. Wolfgang Kühnel hat mit uns über seinen Urgroßvater und dessen Erfindung gesprochen. Entwickelt hat Hermann Kemper das System in der Werkstatt des elterlichen Schlachtereibetriebes.
Er hat ja nach dem Ersten Weltkrieg Elektrotechnik studiert und ist dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Und schon während seines Studiums hat er Gedanken gehabt zu Zügen, die sich sozusagen über Magneten anheben, erstmal von der Fläche und dann sozusagen reibungsfrei schweben können. Und dadurch, dass er dann ins elterliche Unternehmen eingestiegen ist, hat er auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt, das weiter voranzutreiben und hat sozusagen in der Werkstatt des Fleischwarenunternehmens Kemper damals so die ersten Versuchsstände aufgebaut und hat das dann auch 1933 zum Patent angemeldet.
Entstanden ist die Magnetschwebebahn also in einer Fleischfirma. Das klingt jetzt erstmal gar nicht unbedingt nach einer möglichen Konkurrenz für den Schienenverkehr. Dr. Kühnel ist aber überzeugt, dass sein Urgroßvater immer den Transport von Menschen im Blick hatte.
Der Kern war, also er ist schon als Schüler mit der Bahn von Nordrup nach Quakenburg zur Schule gefahren. Und man erzählt sich in der Familie, dass ihn damals schon die Geräusche sehr gestört haben. Also mein Urgroßvater war auch ein sehr musikalischer Mensch, der sozusagen sich sicherlich an so abrupten Quietschen und Sachen sicherlich auch stören konnte. Und danach hat er eben nach dem Ersten Weltkrieg Elektrotechnik studiert und hat da eben sich auch stark mit Zügen halt auch auseinandergesetzt und hat das schon in der Richtung entwickelt. Ne? Dass das jetzt sozusagen später er sich überlegt hat, wie er manche Techniken auch in der Wurstfabrik anwenden kann, das ist sicherlich klar, aber das war sicherlich nicht die Zielstellung am Anfang, sondern er hat das schon mit einem Zug im Hintergrund entwickelt. Ja.
Es dauert aber eine ganze Weile, bis die Magnetschwebebahn es aus den Werkshallen der Fleischwarenfirma hinaus schafft. 1969, fast 40 Jahre nach der Patentanmeldung, entdeckt die damalige Bundesregierung die Technologie für sich und lässt eine Studie zum möglichen Einsatz der Magnetschwebebahn durchführen. Das Ergebnis? Der erste Prototyp soll tatsächlich entwickelt werden. Als dieser 1979, 3 Jahre nach dem Tod des Erfinders, bei der Internationalen Verkehrsausstellung in Hamburg erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblickt, hält sich die Begeisterung allerdings in Grenzen. Das haben wir in verschiedenen Zeitungsartikeln aus dieser Zeit nachlesen können. Und das, obwohl hochrangige Firmen wie ThyssenKrupp und Siemens hinter dem Projekt stehen und spektakuläres Versprechen.
Der weltrevolutionärstes Verkehrsmittel, das eigentlich für lange Strecken und Geschwindigkeiten von 500 Stundenkilometern ausgelegt wurde, wird dann in Hamburgs Innenstadt losgelassen. Zum Gaudi der Zuschauer, auf Kosten der Staatskasse und zu Lasten der Anwohner soll die Bahn ohne Räder, das Flugzeug ohne Flügel, so nennt es sein Ingenieur, die Perspektive auf neue Verkehrstechniken eröffnen.
Das schrieb der Spiegel 1978, aber nicht nur die Anwohner waren laut diesem Artikel skeptisch.
Die Deutsche Bundesbahn zeigte sich sogar für die nächsten 30 Jahre desinteressiert. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht könne sie keine Empfehlung für den Betrieb der Hochleistungsbahn geben.
Stoppen lassen sich die Verfechter des Transrapid durch diese Widerstände allerdings nicht. Bereits 1980 beginnt der Bau der Teststrecke in Lathen. Das Emsland ist zu diesem Zeitpunkt inmitten eines wirtschaftlichen Aufschwungs, dank dem Emslandplan. Mit diesem Programm schaffte die Bundesregierung es, die als, Zitat, Ödländereien des Emslands bezeichnete Gegend kulturell und finanziell auf das Level vom Rest der Bundesrepublik Deutschland zu holen. Das hat auch beim Bau der Strecke eine Rolle gespielt. Aber zurück zu Herrn Bröhring. Wieso kam der Transrapid eigentlich ins Emsland, ganz in die Nähe der Region Osnabrück, wo er erdacht wurde?
Man wollte in München diese Strecke nicht.
Warum nicht?
Man wollte sie nicht, weil man meinte, sie würde das Lebensgefühl der Leute rund um München stören. Und es war vielleicht die Offenheit der Emsländer, die noch die Kostbarkeit eines Arbeitsplatzes wussten, aus der Erfahrung des Emsland-Plans heraus, offen für neue Technologien zu sein. Und es war der damalige Geschäftsführer der Emsland GmbH, Josef Hugenberg, der seine ganze Kraft daran gesetzt hat, dieses Zukunftsinstrument einer völlig neuen Art der Fortbewegung ins Emsland zu holen. Und ich würde an dieser Stelle gerne immer sein Beispiel bringen. Er hat gesagt, nehmen wir doch einfach mal die Schreibmaschine. Die war maschinell, dann war sie elektrisch und am Ende gab es einen Quantensprung, das war der Computer. Und das, so müssen wir uns das auch bei der Fahrtechnik vorstellen. Es gab die Dampflok in Fürth, es gab die Lokomotive, die kohlengefütterte Lokomotive, es gab die Elektrolok, es gab den ICE, aber das alles war Radschienetechnik, fest verbunden mit der Erde. Und dann kommt da jemand und sagt, es geht auch, wenn wir eine bestimmte Magnettechnik einbinden mit einem Linearmotor, dass wir uns berührungslos bewegen können. Und er war einfach fasziniert und hat sicherlich großen Anteil daran, dass der Transrapid ins Emsland geholt wurde.
Über welche Zeit sprechen wir da genau?
Da sprechen wir noch über eine Zeit Ende der 70er Jahre. Denn die Planung für die Strecke im Emsland begann 1979. Der Baubeginn war 80. Der erste Streckenabschnitt ist in Betrieb gegangen 83. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es die Süd- oder die Nordkurve war. Die ist dann 88 fertiggestellt worden. Wir hatten eine Teststrecke von 32 Kilometern. Und da ist dann der Transrapid gefahren und hat versucht, sich immer zu verbessern.
Und als er dann da war, wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Transrapid gefahren?
Ich bin das erste Mal gefahren 1983 schon. Da war ja noch kein Betrieb zugelassen. Und dann bin ich natürlich sehr häufig gefahren mit dem Transrapid ab 1990, als ich Oberkreisdirektor war beim Landkreis Emsland. Hab, wenn Sie so wollen, alle prominenten Besucher miterlebt, bin mitgefahren, habe Tolles erlebt. Zum Beispiel, als der Bundespräsident Weizsäcker die Transrapid-Strecke besucht hat, ist natürlich prompt der Transrapid auf der Strecke stehen geblieben. Mhm. Solche Dinge haben wir alle erlebt. Das war schon spannend, aber es war auch faszinierend, das muss man sagen.
Nicht nur Hermann Bröhring ist fasziniert. Später können auch Besucherinnen und Besucher mit dem Transrapid durchs Emsland rasen. Ein Werbefilm aus dem Jahr 1985 hebt die Geschwindigkeit und die Sicherheit der Magnetschwebebahn hervor.
Trotz seiner hohen Geschwindigkeit ist der Transrapid so sicher wie kein anderes Verkehrsmittel, denn nichts kann seinen Weg kreuzen. Und weil er seinen Fahrweg von allen Seiten umgreift, kann er auch nicht entgleisen. Geschwindigkeit, Komfort und Sicherheit machen eine Reise im Transrapid zu einem einmaligen Erlebnis.
Auch in der Bundesregierung hinterlässt die Magnetschwebebahn Eindruck. Im dritten Kabinett von Kanzler Helmut Kohl ist der CDU-Forschungsminister Heinz Riesenhuber begeistert von der Magnetschwebebahn. Bis 1989 hat sein Ministerium schon 1,2 Milliarden D-Mark in die Entwicklung investiert. Aber nicht alle Kabinettsmitglieder sind angetan. Aus dem Verkehrsetat gibt es keine Mark für den Transrapid, zitiert der Spiegel-Verkehrsminister Friedrich Zimmermann von der CSU. Sein Widerspruch bleibt allerdings folgenlos. Fleißig wird debattiert, auf welcher Strecke der Transrapid als erstes eingesetzt werden soll, welche Städte als erstes in den Genuss des technischen Wunderwerks kommen dürfen. 1994 fällt schließlich die Entscheidung. Zwischen Hamburg und Berlin soll der Transrapid hin und her rasen, fast parallel zur schon bestehenden Bahnstrecke. Die Hoffnungen, die in diesem Projekt stecken, zeigen auch die Investitionen, die Bund und Unternehmen leisten wollen. 10 Jahre Bauzeit sind eingeplant, geschätzte Kosten 8,9 Milliarden Mark. Nach wie vor sind große deutsche Unternehmen involviert. Die Strecke soll von ThyssenKrupp, Siemens und Adtrans errichtet werden. Und doch sind Experten nicht überzeugt. Ein mögliches Unglück sehen auch sie nicht voraus, aber sie stellen die Sinnhaftigkeit des Projekts in Frage, wie der Spiegel berichtete.
Doch nun kommt die brutalste Abrechnung mit der angeblichen Zukunftstechnik von den keineswegs fortschrittsfeindlichen Verkehrsexperten des Wissenschaftlichen Beirats. Nüchtern zeigen sie die technischen Schwachstellen des Transrapid auf. Begegnungs- und Tunnelfahrten wurden noch gar nicht praktisch erprobt. Mehrzugbetrieb, Wintertauglichkeit und Instandhaltung sind bisher nur theoretisch nachgewiesen. Die Investitionskosten sind deshalb nach Meinung der Experten gar nicht zu ermitteln. Zudem bringe der Transrapid verkehrspolitisch keine Vorteile. Im Gegensatz zur Eisenbahn wird die Magnetbahn nicht als Netz, sondern nur als Insellösung konzipiert. Die Züge rauschen nur zwischen Berlin und Hamburg hin und her. Das mache die Verknüpfung mit dem Eisenbahnnetz so schwierig, dass die Reisezeitvorteile und der Attraktivitätsgewinn wieder verloren gehen. Offen bleibt auch, was auf der Magnetbahnanlage im Falle von Betriebsstörungen oder notwendigen Reparaturen geschieht. Alternativrouten gibt es nicht. Das Fazit der Untersuchung ist klar: Kein Steuergeld für dieses Verkehrssystem.
Trotz dieser warnenden Worte ist der Transrapid zunächst nicht aufzuhalten. Verkehrsminister Günter Krause lässt sich von dem Gutachten seiner Experten jedenfalls nicht beirren. Auch sein Nachfolger Matthias Wissmann hält an der geplanten Strecke fest, obwohl die Kosten immer und immer weiter steigen. Der Transrapid soll auf Biegen und Brechen Wirklichkeit werden und die Mobilität in Deutschland revolutionieren, koste es, was es wolle. Zweimal geben die beteiligten Firmen neue Zahlen an. 1997 geht es schon um 9,8 Milliarden Mark. 1998, nur knapp einen Monat, nachdem der Streckenbau begonnen hat, sind es schon 12,6 Milliarden. Und hier gerät das Hochgeschwindigkeitsprojekt plötzlich ins Stocken. Denn 1998 ist auch ein Wahljahr. Und die neue rot-grüne Koalition zieht die Notbremse. An allen Kostensteigerungen nach 1997 wird der Bund sich nicht beteiligen. So wird es im Koalitionsvertrag festgelegt. Ein Jahr später lehnt auch die Deutsche Bahn, ebenfalls an dem Projekt beteiligt, jegliche Mehrbelastung ab. Selbst das ausführende Unternehmen Adtrans glaubt nicht mehr an das Projekt. Das Vertrauen in das angebliche Mobilitätswunder bröckelt. Schließlich kommt es zum Showdown. Ein Spitzengespräch von Bundesregierung, Deutscher Bahn und den beteiligten Unternehmen soll über die Zukunft des Projekts entscheiden. Das Ergebnis? Am 5. Februar 2000 wird das Aus für die Hamburg-Berlin-Strecke beschlossen. Bis dahin sind bereits 2,35 Milliarden Mark Steuergeld in das Vorhaben geflossen. Der ganz große Traum von der Magnetschwebebahn, dem Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst als Revolution des Schienenverkehrs, scheint ausgeträumt. Im Emsland dreht der Transrapid ungeachtet aller politischen Streitigkeiten und unternehmerischen Rückschläge aber weiterhin munter seine Runden und leistet damit auch seinen Beitrag für die Region, wie sich Hermann Bröhring erinnert.
Also für mich ist der Transrapid eines der großen Wahrzeichen, dass das Emsland vorankommen wollte und will. Das auch gezeigt hat, wie die Technologieoffenheit da ist. Ich will an dieser Stelle unbedingt Folgendes einschieben. Der Transrapid, der ja gebaut wurde in Kassel, wobei auch noch mal festzuhalten ist, dass die TU Braunschweig erhebliche Entwicklungsarbeit geleistet hat, dass Teile davon auch in den Nordseewerken in Thyssen, in Emden erbaut wurden, der kam, wenn man so will, als Rohling. Und es waren die emsländischen mittelständischen Betriebe, die dann den Transrapid, wenn man so will, erstmal fahrtüchtig gemacht haben. Und das war natürlich auch für die Emsländer, dass man daraus Stolz entwickelt hat, dass man an einer solchen Technik sich beteiligen kann. Daraus sind ja auch Neugründungen erfolgt im Emsland mit Hightech-Betrieben. Alles in allem, glaube ich, die Emsländer haben den Transrapid geliebt, weil er für sie ein Symbol war, wir können was.
Und auch die Bundesregierung hat den Transrapid noch nicht aufgegeben. Denn es werden weiterhin jährlich mehrere Millionen in die Weiterentwicklung der Technologie gesteckt. Und siehe da, 2002 kündigt der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber eine neue Streckenplanung an.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen. Am Hauptbahnhof in München starten Sie Ihren Flug. 10 Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
Weil Sie aus dieser berühmt-berüchtigten Rede von Stoiber nicht unbedingt hervorgehen, hier noch einmal die harten Fakten zum geplanten Transrapid-Projekt in München. Ab 2007 sollte der Transrapid in Bayern starten und den Hauptbahnhof München mit dem Flughafen verbinden. 1,85 Milliarden Euro sollte den Steuerzahler das schnelle Flughafen-Shuttle kosten. Heute wissen wir, dass auch diese Strecke nie verwirklicht werden sollte. Fragt man Hermann Bröhring, warum der Transrapid nie die Erwartungen erfüllen konnte, fallen ihm viele Gründe ein.
Es war natürlich dann eine Gemengelage, das soll man ganz offen ansprechen, dass diejenigen, die den Transrapid betrieben haben auf der Versuchsstrecke, selbst das nur halbherzig getan haben. Nehmen wir mal die Bahn, die zeitweilig Mitgesellschafter der Transrapid-Strecke war. Oder nehmen wir die Luftfahrtindustrie. Das war ein Konkurrenzinstrument. Und es ist ja auch interessant, dass dieser Transrapid nicht im Bundesforschungsministerium resortiert hat, sondern im Verkehrsministerium in der Bahnabteilung. Das sind alles so kleine Imponderabilien, die deutlich machen, dass man im Grunde genommen nur mit halbem Herzen bei der Sache war. Da sind die Schwierigkeiten begonnen worden. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum insbesondere führende Köpfe der Grünen, ich nenne hier mal ausdrücklich mal Herrn Trittin, von vornherein gegen dieses Fahrzeug gewettert haben. Wenn ich nach heute schaue, wir wollen den innerdeutschen Flugverkehr nicht mehr, aus guten Gründen. Und wir hätten mit dem Transrapid, mit seiner ökologischen Komponente und auch das Öko-Institut in Wuppertal hat in den End 90er Jahren in einem Gutachten deutlich herausgearbeitet, welche Vorteile ökologisch der Transrapid gegenüber dem ECI hat. Sowohl hinsichtlich des Energieverbrauchs als auch hinsichtlich der Lärmemissionen und hinsichtlich des Landschaftsverbrauchs. Denn es gab ja sehr wohl die Idee anzutreten und zu sagen, wir setzen, weil er ja auf Stelzen fährt, den Transrapid oberhalb der klassischen Fahrwege. Aber man muss auch andererseits sagen, ich glaube auch, und das ist meine ganz persönliche Einschätzung, die ich so nicht belegen kann, aber vom Gefühl her, dass die großen Industrieunternehmen, Siemens und Thyssen, im Grunde genommen ein bisschen verhätschelt worden sind und ihnen zu viel des Guten gegeben worden ist bei der Forschungsarbeit und dass sie ihr eigenen Impetus und ihr eigenes Know-how nicht hinreichend mit eigenem Kapital hinterlegt haben. Die Alimentierung war einfach zu groß. Und als die weniger wurde, war das Interesse weg.
Für Hermann Bröhring eine versäumte Chance, auch mit Blick auf die heute nötige Energiewende.
Ich hätte mir gewünscht, dass man gerade die Energiekrise zum Anlass genommen hätte, nochmal den Transrapid zu diskutieren. Ich verstehe auch nicht, dass das von der Politik, groß und klein, insbesondere auch vom Land Niedersachsen, nicht in Angriff genommen worden ist. Wir hätten heute viele Möglichkeiten, durch die Digitalisierung sehr schnell Kosten-Nutzen-Analysen zu bekommen, die belastbar sind. Und wir reden alle über die CO2-Minderung. Wir reden darüber, dass wir Mobilität haben wollen, E-Mobilität haben wollen. Und dass wir mehr Strecken brauchen, die von der Allgemeinheit in Anspruch genommen werden und weniger den Individualverkehr haben. Warum man dann eine Fahrzeugklasse, die also erstens weniger Landschaftsverbrauch hat, weniger Eingriffe in die Landschaft bedeutet, man muss sich mal einfach die ECE-Strecke von Köln nach Frankfurt ansehen. Welche Eingriffe da in die Landschaft stattgefunden haben, die mit einem Transrapid hätten nie stattfinden müssen. Also da ist Lobbyarbeit dann versäumt worden an diesem Ende.
Jetzt kennt ihr die Geschichte des Transrapid bis in die erste Hälfte der 2000er Jahre und wisst, warum es ihn ausgerechnet ins Emsland verschlagen hat. Nun wird es Zeit, dass wir zu dem Ereignis kommen, das ich im Laufe der Folge immer wieder angesprochen habe. Der Grund, warum der Transrapid in Deutschland schlagartig an Popularität verloren hat. Am 22. September 2006 kommt es zu dem Unfall, der als das Transrapid-Unglück traurige Berühmtheit erlangte. Darüber wollen wir in der nächsten Folge genauer sprechen. Hermann Bröhring erzählt euch aber jetzt schon mal, wie er damals von dem Unglück erfahren hat. Es geht um die Opfer dieses Unglücks, um Tote und Verletzte und auch um psychische Belastungen. Hört am besten nur weiter, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr damit umgehen könnt. Ansonsten drückt lieber erst einmal Pause oder hört in Folge 3 wieder rein, wenn es um das Ende des deutschen Transrapid geht.
Es war ein heißer Sommertag, es war ein Freitag. Wir hatten die Kreditausschusssitzung bei der Sparkasse Emsland, deren Vorsitzender ich ja war. Und ich kriegte einen Anruf in die Sitzung hinein. Der Transrapid ist verunglückt von unserer Leitstelle. Und so wie ich jetzt reagiere, ich habe es mir nicht vorstellen können, weil er für mich ein Fahrzeug war, der nicht verunglücken konnte. Der fest in der Bahn saß, konnte das nicht nachvollziehen. Und bin dann, das muss ich so sagen, wieder in die Sitzung reingegangen. Und als ich es realisiert hatte, wusste ich, dass ich die Sitzung verlassen musste. Bin dann mit rasendem Tempo mit meinem Fahrer nach Lahaten gefahren, um da dann die Einsatzleitung zu übernehmen und sah das Bild des Grauens. Ich ziehe heute noch meinen Hut vor den Feuerwehrleuten aus dem Norden dieses Landkreises, die damals die schwere Bergungsarbeit machen mussten. Und die 22 beziehungsweise 23 Leichen, die geborgen wurden, das war physische und psychische Schwerstarbeit. Ich weiß auch, dass eine ganze Reihe von Feuerwehrleuten nachher eine entsprechende Betreuung brauchten. Und als ich dann nachts um 11, nachdem die Arbeit getan war, nach Hause gefahren bin, das sage ich dann jetzt auch sehr persönlich, rechne ich es meinem Sohn sehr hoch an, der auswärts war, der gekommen ist und gesagt, Papa, jetzt gehen wir erst noch mal ein Bier trinken. Weil er wusste, da ist einiges zu verarbeiten.
In der nächsten Folge sprechen wir genauer über das Unglück mit Menschen, die vor Ort waren und die den Tag bis heute nicht vergessen können.
Das Podcast-Team für den Transrapid sind Moderation und Redaktion Gerd Schade, Redaktion Florian Görres, Koordination Bastian Rabeneck, Postproduktion Clint Kahl. Transrapid – Vom Wunderwerk zur Tragödie ist ein Podcast von NOZ MHN Medien.